D-Radio Wissen 100.
I want to believe. Das steht auf dem berühmten Poster, das in Agent Mulders Büro an der Wand hängt. In Akte X, der Serie, in der es ständig um mögliche Aliens auf der Erde geht. Und tatsächlich, es gibt viele Menschen, die wollen glauben, dass es außerirdisches Leben gibt. Der Gedanke fasziniert uns ja auch, ne? Selbst Menschen, die nicht ausgesprochene Trekkies sind, Akte X-Schauer oder Science-Fiction-Fans, haben bestimmt mal irgendwann irgendeinen Film wie Aliens gesehen, Independence Day, Man in Black, E.T., da gibt es hunderte Filme. Aliens gehören einfach dazu, in unsere Filme genauso wie in unser Denken und das schon länger.
Two little men in a flying saucer flew down to earth one day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it and said, let's fly away.
Die wunderbare Ella Fitzgerald besingt hier zwei Männer in einer fliegenden Untertasse. Ein Lied von 1951. Und damit sind wir ganz nah dran am Ursprung des Alien-Mythos. Wer nämlich sich mit Aliens beschäftigt, der wird früher oder später auf das Jahr 1947 und den Namen Roswell stoßen. Vera Pache hat für uns zum Thema recherchiert. Was ist Roswell, Vera?
Roswell ist eine Kleinstadt in den USA, in New Mexico. Vermutlich so eine typische Kleinstadt mit einer vierspurigen Hauptstraße, an der du Burgerläden findest und auch ein mexikanisches Restaurant. Und es ist ziemlich warm dort, eher so eine trockene, karge Landschaft mit Kakteen und Gräsern, die sich im Wind biegen. Roswell hat ungefähr 45.000 Einwohner und diese Stadt hat ein UFO-Museum. Und warum das so ist, da müssen wir ins Jahr 1947 reisen.
Dafür müssen wir jetzt eigentlich so einen knarzigen Mikrofoneffekt reindrehen. 40er Jahre, ne?
So. Ja, 40er Jahre, knarziges Mikrofon, das wäre super. Also genauer gesagt 1947 ist es. Der 26. Juni. Es ist ein wunderschöner Sommertag, blauer Himmel. Und der Geschäftsmann Kenneth Arnold ist mit seinem Privatflugzeug unterwegs. Aber nicht in Roswell, sondern der ist im Staat Washington, also im Nordwesten der USA unterwegs. Etwa 2000 Kilometer von Roswell entfernt. Ja, und er fliegt dort mit seiner kleinen einmotorigen Maschine in der Nähe vom Gipfel des Mount Rainier.
Mount Rainier, ne, habe ich mir angeschaut. Das ist der höchste Berg Washingtons, fast 4400 Meter hoch. Es gibt da unglaublich viel Wald und ab und zu so einen wunderschönen blauen See. Was macht der Mann? Was macht Kenneth Arnold da draußen mit seinem Flieger?
Arnold ist auf Geschäftsreise. Es ist nachmittags, kurz vor drei, und plötzlich blendet ihn was. Er schaut, dann blitzt es noch einmal und dann sieht er 9 fliegende Objekte zwischen den Bergspitzen, die in so einer V-Formation fliegen. Ziemlich schnell. Er selber fliegt mit seiner Maschine ungefähr so irgendwas um die 200 Kilometer pro Stunde und schätzt, dass diese anderen Flugobjekte ungefähr 10-mal so schnell sind wie er.
Wir erinnern uns 1947, da sind so schnelle Flugobjekte nicht so häufig gesehen am Himmel. Was sind das für Objekte, die er da gesehen haben will?
Tja, da haben wir ungeklärtes Rätsel Nummer 1. Bis heute wissen wir nicht, was Kenneth Arnold da gesehen hat. Er selber kann es nicht genau einordnen, aber er glaubt, er hat was Sensationelles gesehen. Und als er dann später mit seinem Flugzeug landet, wendet er sich an die Presse. Und er gibt der Zeitung East Oregonian ein Interview. Und in dem Artikel, der veröffentlicht wird, beschreibt er diese Objekte als flat like a pie pan and somewhat bat-shaped. Also flach, rund, ein bisschen an Fledermäuse erinnernd. Außerdem seien sie silberglänzend gewesen, sodass die Sonne darin wie in einem Spiegel reflektiert wurde. Und er beschreibt diese Objekte als untertassenähnlich und ihre Bewegungen like a fish flipping in the sun, also eher so hüpfend.
Untertassenähnlich, das ist ja genau dieses Klischeebild, was ich eben aus Hunderten von Filmen kenne.
Genau, und dieses Bild, was du da hast, das wird hier geschaffen, die fliegende Untertasse. Obwohl Kenneth Arnold diesen Begriff anscheinend selber gar nicht benutzt hat. Also in dem Zeitungsartikel benutzt er zwar das Wort Untertassen ähnlich, um diese fliegenden Objekte zu beschreiben, aber er selber redet noch nicht von fliegenden Untertassen. Das machen dann später andere Zeitungen. Da wird viel drüber berichtet, überall in den USA. Und ja, damit entsteht dann eben dieser neue Begriff für Dinge, die man vorher vielleicht als nicht definierbares Ding am Himmel beschrieben hätte. Das zieht dann noch nach sich, dass innerhalb des nächsten Monats Menschen aus 40 US-Staaten berichten, sie hätten fliegende Untertassen gesehen.
Okay, das ist die spannende Geschichte von Kenneth Arnold und den blitzenden Dingen am Himmel. Aber du hast ja schon gesagt, es ist im Nordwesten der USA passiert. Es ist im Staat Washington passiert, tausende Kilometer entfernt von Roswell in New Mexico, ganz unten im Süden, wo wir ja eigentlich hin wollten.
Da kommen wir jetzt hin. Aber vorher halten wir noch fest, Ende Juni, Anfang Juli 1947 reden in den USA viele Menschen von fliegenden Untertassen. Und dann passiert Folgendes. Dort titelt am 8. Juli die Zeitung Roswell Daily Record: RAF captures flying saucer on ranch in Roswell Region. Also RAF steht für Roswell Army Airfield. Das ist eine Militärbasis. Und der Pressesprecher dieser Militärbasis gibt eine Pressemeldung raus, dass sie eine fliegende Untertasse zu fassen gekriegt hätten. So schreibt es auf jeden Fall die Lokalzeitung.
Bevor wir jetzt auf die fliegende Untertasse schauen, was ist das für eine Militärbasis da in Roswell?
Also die war nicht ganz unbedeutend. Das war für diese Region ein sehr großer Arbeitgeber. Und von hier aus sind 2 Jahre vorher die Flugzeuge gestartet, die die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten. Das ordnet dann eben auch so ein bisschen ein, in welcher Zeit wir uns hier befinden, nämlich am Anfang des Kalten Krieges. Ich habe darüber mit Michael Tschetsche gesprochen. Der ist Professor für Soziologie an der Uni Freiburg und ist einer der wenigen, der sich wissenschaftlich mit diesem ganzen UFO-Phänomen beschäftigt.
Der Hintergrund, muss man einfach sagen, der damaligen Zeit ist der Kalte Krieg. Denn der Kalte Krieg, kann man sagen, hat mit dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki begonnen. Das war ja nicht gegen Japan. Japan war besiegt, sondern es war eindeutig ein symbolischer Akt in Richtung Sowjetunion zu sagen, wir haben die Atombombe. Damit startet der Kalte Krieg.
Und jetzt erscheint eben dieser Zeitungsartikel, der davon berichtet, dass diese Militärbasis in den Besitz einer fliegenden Untertasse gekommen sei. Es wird berichtet, dass ein Rancher das Ding in der Nähe von Roswell gefunden hat und dass das Militär es aber inzwischen eingesammelt und zu einer anderen Basis gebracht hätte. Es gibt keine Details zu diesem Objekt und in dem Artikel wird auch noch ein Ehepaar aus Roswell erwähnt, das einige Abende vorher auf seiner Veranda saß und soll dort ein seltsames, glühendes Objekt am Himmel gesehen haben, das so ausgesehen hat wie 2 aufeinanderliegende Untertassen.
Da haben wir sie wieder. Also wir sind in einer Zeit in den USA, wo viele Menschen über fliegende Untertassen reden, wo sie tatsächlich irgendwie in den Köpfen der Menschen drin sind, aber keiner kriegt sie so richtig zu fassen. Und genau darin kommt dann diese Meldung, das Militär hat eine abgestürzte Untertasse eingesammelt. Das ging bestimmt total ab, diese Meldung, oder?
Ja, total. Und das ist natürlich nicht nur der Roswell Daily Record, also diese Lokalzeitung, die sich dafür interessiert. Klar, weil das ist ja zum ersten Mal, dass jemand wirklich so eine fliegende Untertasse zu fassen bekommt. Und zwar nicht irgendwer, sondern das Militär.
Also Sie müssen mal sehen, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, die USA hatten gerade einen Krieg gewonnen, waren die dominierende militärische Macht und es gab sicherlich auch über die Ereignisse des Krieges hinweg ein sehr großes Vertrauen der Bevölkerung in die Armeeführung, auch in einzelne Soldaten, in die einzelnen Dienststellen. Und da ist es sicherlich so gewesen, wenn ein Farmer gesagt hat, da ist was Ungewöhnliches abgestürzt, ist es nicht so interessant, wie wenn Offiziere des Militärs das erklären. Also damals hatten sicherlich Regierungsstellen oder hat das Militär in dem Falle großen Vertrauensvorschuss.
Das sagt Michael Tschetsche. Also wenn damals das Militär oder die Regierung was verkünden, dann wird das auch für bare Münze genommen.
Das ist mittlerweile ganz schön anders. Halten wir aber mal fest, es gibt da laut Militär ein abgestürztes Objekt bei Roswell und es gibt diesen Zeitungsartikel, der eine große Aufmerksamkeit bekommt. Wie geht's weiter?
Ja, jetzt pass auf. Am nächsten Tag, am 9. Juli 1947, berichtet die Zeitung wieder. Und diesmal titelt die Zeitung General Ramey empties Roswell Saucer. Also ein General namens Ramey sagt, die Geschichte von dieser Roswell-Untertasse stimmt doch nicht. Die Aufregung sei nicht gerechtfertigt und Untersuchungen des abgestürzten Objekts hätten ergeben, dass das einfach nur ein Wetterballon gewesen sei. Ein Wetterballon, mit dem Winde in großen Höhen gemessen werden.
Klingt ein bisschen enttäuschend, ne? Jetzt ist es auf einmal nur noch ein Wetterballon nach dieser spektakulären Nachricht, dass eine fliegende Untertasse gefunden wurde. Damit soll es vorbei sein, oder was?
Naja, das ist auf jeden Fall die 2. Erklärung vom Militär. Die große Schlagzeile auf der Titelseite und etwas weiter unten ist dann eben auch noch ein 2. Artikel zu dem Thema. Und da ist dann die ganze Geschichte nochmal ausführlich erzählt und zwar aus der Perspektive von dem Rancher, der diese vermeintlichen UFO-Teile gefunden hatte.
Was ist das für ein Typ?
Ja, der heißt McBrazel, ist 48 Jahre alt und seine Version geht so. Also er ist ein paar Wochen zuvor unterwegs mit seinem Sohn auf der Ranch, wo er arbeitet, so 5 Kilometer entfernt vom Haus. Und dort treffen die beiden auf eine Stelle, relativ groß, wo so Trümmerteile verteilt sind. Holz, Alufolie, graue Gummiteile, Reste von Klebeband und dickes Papier. Und er hat es an dem Tag aber eilig und läuft weiter. Und dann eine Woche später gehen er, seine Frau, seine Tochter und sein Sohn dann nochmal zu dieser Stelle und sammeln ein paar von diesen Wrackteilen auf. Und Anfang Juli dann hört er zum ersten Mal von den fliegenden Untertassen und denkt sich, habe ich da vielleicht so eine abgestürzte Untertasse gefunden?
Wahnsinn.
Wer weiß. Wieder einen Tag später fährt er dann in die Stadt, um Wolle zu verkaufen. Und da trifft er dann auch auf den Sheriff und flüstert dem so ganz vertraulich zu, dass er vielleicht so eine abgestürzte Untertasse gefunden hat.
Das ist tatsächlich irgendwie der Plot aus einem Film, ne? Man kann sich das total gut vorstellen.
Und der Sheriff, der tut, was er tun muss. Der ruft dann bei der Militärbasis an und zusammen mit zwei Militärs fahren die dann alle zusammen auf diese Ranch und sie versuchen sich einen Reim aus diesen Trümmerteilen zu machen. Die versuchen die auch wieder zusammenzusetzen, gelingt aber nicht. Und dann fahren die Militärs wieder weg, nehmen das ganze Zeug mit und das nächste Mal, als der Rancher Brazel dann von dieser ganzen Sache hört, ja, da steht die Geschichte auf der Titelseite der Zeitung.
Du hast die Trümmerteile jetzt mehrmals erwähnt, irgendwie Alu und Gummi und Holz und so. Kann man denn irgendwie sagen, wird das auch beschrieben, wie die ausgesehen haben soll, diese fliegende Untertasse?
In dem Zeitungsartikel sagt der Rancher, dass er nicht gesehen hat, wann und wie das Zeug vom Himmel gekommen ist oder wie es vorher aussah. Er beschreibt einfach nur die Reste, die sie eingesammelt haben. Und er sagt aber auch, dass das eher so kleinere Bündel sind. Also die konnte man sich unter den Arm klemmen. Und in dem Artikel wird auch beschrieben, dass Brazel nichts gefunden oder gesehen habe, was irgendwie auf einen Motor oder einen Propeller hindeute und auch keine Kabel oder Draht.
Passt ja zu der Titelmeldung auf der Zeitschrift an diesem Tag, Wetterballon.
Ja, aber der Rancher sagt auch, er habe in der Vergangenheit schon zweimal Wetterballons auf der Ranch gefunden. Und das hier, da sei er sich ganz sicher, das sei kein Wetterballon gewesen.
Ja. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt nochmal festhalten. Ja? 1947, fliegende Untertassen, ein Riesenthema in den USA. In der Kleinstadt Roswell stürzt irgendwie was vom Himmel. Das Militär, ja, das Militär selber macht eine Pressemitteilung. Das seien die Reste einer fliegenden Untertasse. Dann berichten Zeitungen drüber. Und einen Tag später wird diese Meldung wiederum vom Militär zurückgenommen. Und es heißt Wetterballon. Und jetzt gibt es Menschen, die in der Zeitung, dieser Rancher zum Beispiel, diese Version anzweifeln.
Ja, du wirst es nicht glauben, aber erstmal beruhigt sich der Medienrummel um Roswell dann tatsächlich wieder. Also es gibt in der Zeit danach wirklich an vielen Orten Sichtungen von fliegenden Untertassen, also nicht nur in den USA, weltweit. Aber die Berichterstattung über dieses abgestürzte Flugobjekt in Roswell, die ist erstmal vorbei.
Das kann man sich kaum vorstellen. Aber sie ging dann irgendwann weiter.
Ja, und zwar gehen wir jetzt weiter ins Jahr 1978, also gut 30 Jahre später. Und wir müssen vielleicht an dieser Stelle kurz sagen, dass in den 30 Jahren viel über fliegende Untertassen, auch über UFOs, Außerirdische diskutiert wurde. Das ist wirklich ein Thema in den 50er, 60er, 70er Jahren.
Also die fliegenden Untertassen generell ein Thema, aber warum wird dann nach 30 Jahren Roswell wieder ein Thema, wo das vorher gar keine Rolle mehr gespielt hat?
Ja, da tritt jetzt der Physiker Stanton Friedman auf die Bildfläche. Der ist jemand, der glaubt an die Existenz von Außerirdischen. Und dieser Physiker Friedman, der beginnt 1978 zu den Ereignissen in Roswell neu zu recherchieren. Also zum Beispiel spricht er mit Jesse Marcel. Das war der damalige Presseoffizier des Militärs, der in Roswell vermeldet hatte, man habe eine fliegende Untertasse gefunden. Und der lebt 1978 noch, ist aber schon lange pensioniert. Und Friedman interviewt dann noch mehr Zeitzeugen. Und auf der Basis seiner Recherchen veröffentlichen dann zwei Autoren 1980 das Buch The Roswell Incident. Das ist ein echter Knaller, weil dieses Buch erzählt die Geschichte jetzt so. 1947 sei in Roswell ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt und das Militär habe dieses Raumschiff mitsamt den Leichen von Aliens weggeschafft. Und die Regierung würde das bis heute verheimlichen.
Bäm, ne? Dann ist Roswell wieder da und das auch noch mit Alienleichen. Das zieht natürlich, nehme ich an.
Ja, das wird eine Riesengeschichte. Es bleibt auch nicht bei diesem einen Buch, sondern ein paar Jahre später kommt dann das nächste, das ähnliche Thesen vertritt und es gibt noch ein paar mehr Bücher. Also die Geschichte wird so groß, dass die US-Regierung 1994 selber eine Untersuchung in Auftrag gibt. Und in dieser Untersuchung heißt es dann, es war kein UFO, es war auch kein Wetterballon, wie 1947 behauptet. Es war ein Ballon aus dem hochgeheimen Projekt Mogul.
Und diese Mogul-Ballons sollten dazu dienen, zu messen, ob es vielleicht in der Sowjetunion Atombombenexplosionen gegeben hat. Dazu muss man sagen, 1947 war klar, die USA haben eine Atombombe. Ob die Sowjetunion eine hatte, war unklar. Man wusste nur auf Seiten der USA, dass in der Sowjetunion dran gearbeitet wurde und dass die Sowjetunion eine ganze Reihe von Physiker hatten, die auch in der Lage gewesen wären, sowas zu bauen. Das heißt, man suchte nach Messinstrumenten, um sicher sagen zu können, in der Sowjetunion wurde eine Atombombe gezündet oder nicht so. Und diese Mogul-Ballone waren sozusagen eine Art Messsonde, die dazu benutzt werden sollten, waren extrem geheim.
Das sagt nochmal Michael Tschetsche, der Soziologieprofessor.
Für mich, Vera, klingt das jetzt erstmal total logisch, was die Regierung da 1994 in der Untersuchung rausgefunden hat. Das waren hochgeheime Spionageballons, die da geflogen sind. Klingt für mich auch logisch, dass man das dann im Jahr 1947 nicht zugeben konnte, dass da nicht drüber berichtet werden konnte. Gleichzeitig frage ich mich, was das eigentlich macht, wenn da eine Regierung immer wieder neue Nachrichten rausgibt, die sich dann auch noch gegenseitig widersprechen.
Ja, das ist mit Sicherheit das ganz große Problem in dieser Geschichte. Oder ja, sagen wir mal so, es führt dazu, dass bis heute sehr verschiedene Versionen über das Ereignis in Roswell kursieren, von der, wie ich finde, keine so richtig schlüssig klingt. Nehmen wir jetzt mal die offizielle Version, also so, wie es in den Zeitungen steht. Da stellt sich die Frage, jetzt, wenn es ein Ballon aus dem geheimen Mogul-Projekt war, etwas, das auf jeden Fall geheim bleiben sollte, warum kommen die dann auf die Idee, als erstes die Meldung rauszuhauen, fliegende Untertasse abgestürzt? Ist doch klar, dass die ganze Welt da hinschaut.
Ja, da fragt man sich echt, was da schiefgelaufen ist. Ne? Irgendwie ein nicht so ganz kluger Pressesprecher, vielleicht eine Kommunikationspanne, naiv gewesen oder so, ne? Weil die Untertassen in den Köpfen waren, hat er gesagt, ne, war eine Untertasse.
Wir können anfangen zu spekulieren, aber der Pressesprecher lebt inzwischen natürlich auch nicht mehr und wir wissen es einfach nicht. Der Soziologieprofessor Michael Tschetsche sagt aber auch, dass es natürlich ein Problem ist, wenn das Militär 1947 die Meldung raushaut, fliegende Untertasse abgestürzt, und einen Tag später wird diese Meldung dann wieder zurückgenommen.
Weil die Glaubwürdigkeit einfach dahin ist, ne? Also wer einmal lügt, dem traut man auch zu, dass er ein zweites Mal lügt.
Genau. Und so ist dann eben auch die zweite Version dieser Geschichte entstanden. Und zwar in dem Sinne, wie es auch in den Büchern in den 70er, 80er Jahren beschrieben wird. Also da ist ein Raumschiff mit Außerirdischen abgestürzt. Also geht man davon aus, dass diese erste Meldung, 1947, fliegende Untertasse abgestürzt, dass die stimmt.
Ganz naiv gemacht von den lokalen sozusagen Militärs vor Ort, die sich da gar nichts bei gedacht haben. Und dann ist sozusagen wirklich die Bombe geplatzt medial und im ganzen Land wurde darüber berichtet. Naja, nicht im ganzen Land, aber in vielen Zeitungen und Zeitschriften.
Also in dieser Version von der Roswell-Geschichte geht man davon aus, dass der Medienrummel nicht gewollt war. Und dass man damit aber auch nicht gerechnet hat. Und dann hat man eben eine andere Geschichte erfunden, also die mit dem Wetterballon, um für Ruhe zu sorgen. Und dann kommt 1994 noch wieder eine neue Erklärung, die alles andere widerlegen soll. Ja, und das ist so der Punkt, wo sich die Anhänger von dieser UFO-außerirdischen Version irgendwie bestätigt fühlen. Und die sagen, ja, wir glauben staatlichen Stellen überhaupt kein Wort mehr.
Also das sind die Versionen, ne? Einmal tatsächlich Untertasse gefunden, dann Wetterballon und dann Mogulballon. Gibt es denn noch mehr Versionen über diese Geschichte?
Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Geschichte lässt einfach sehr viel Raum für Spekulationen. Wahrscheinlich gibt es genauso viele Versionen wie Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe mit Michael Tschetsche noch über eine weitere gesprochen. Und in dieser Version werden die Ereignisse in Roswell sehr eng mit der damaligen Zeit, also dem Kalten Krieg, gesehen. Michael Tschetsche sagt, es könnte auch ein Teil einer großen Desinformationskampagne gewesen sein. Also, wenn man so will, als absichtlich gestreute Fake News.
Ja, warum sollte die amerikanische Regierung sowas machen?
Ja, vielleicht um noch von was ganz anderem, supergeheim abzulenken. Weiß es nicht.
Noch geheimer als Außerirdische.
Oder irgendwas anderes.
Wir wissen es nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, was da wirklich war.
Nee, ziemlich sicher nicht. Ich meine, das Ganze liegt jetzt 70 Jahre zurück. Die meisten Leute, die daran beteiligt waren, sind tot. Also wie soll man das noch rausbekommen? Was wir aber sagen können, diese Ereignisse 1947, die haben wirklich so ein kleines Untertassenfieber in den USA, ja, aber auch in Westeuropa und anderen Teilen der Welt ausgelöst. Danach gab es wirklich viele Leute, die irgendwelche Dinge sehen und das Interesse an unbekannten Flugobjekten wird in dieser Zeit einfach sehr, sehr groß. Auch von staatlicher Seite. Also zum Beispiel beginnt die US Air Force damit, alle möglichen Augenzeugenberichte zu sammeln und diesen Beobachtungen auch nachzugehen. Und sie sprechen dann aber nicht mehr von fliegenden Untertassen, sondern ab 1950 gibt es dann eine neue Kategorie. Was meinst du?
Ja, was die ganze Zeit irgendwie fehlt, sind die UFOs, ne?
Ja, richtig, die UFOs, also Unidentified Flying Object. Ja, das war zu Beginn einfach ganz neutral gemeint, sagt Michael Tschetsche.
Da ist irgendein Objekt am Himmel, wo wir nicht wissen, was es ist. Also es ist kein Flugzeug von uns oder es ist auch kein erkennbares feindliches Flugzeug, sondern es ist irgendwas anderes. Und der Hintergrund ist tatsächlich die Unkenntnis darüber, wie weit die Flugzeugentwicklungen damals in der Sowjetunion waren und über was für ungewöhnliche Flugzeuge die Sowjetunion verfügen könnte. Und deswegen war es eben sehr, sehr wichtig, eine Kategorie zu haben, um auch Objekte identifizieren zu können, die nicht wie normale sowjetische Flugzeuge aussehen.
Also, wenn wir heute gleich an kleine grüne Männchen denken, dann hat es nichts damit zu tun, wie UFO ursprünglich mal gemeint war, nämlich ganz neutral, ohne Verbindung zu Außerirdischen.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wenn wir Filme sehen, in denen Außerirdische mit einem Raumschiff angeflogen kommen, dass so eine Untertassenform hat, so eine ovale Form, dann ist dieses Bild ein Bild, das im Jahr 1947 entstanden ist.
Ja.
In einem Jahr, in dem es zwei Ereignisse gab, die wir bis heute nicht klären konnten und können und das auch nie werden können. Was ich mich noch frage ist, was hat die ganze Geschichte mit dem kleinen Städtchen Roswell in New Mexico gemacht?
Roswell profitiert natürlich von diesem ungelösten Rätsel. Seit 1990 gibt es ja eben dieses UFO-Museum. Und vor ein paar Monaten haben sie dort den 3.550.000. Besucher begrüßt. Also es gibt auch jedes Jahr ein UFO-Festival, das dann Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Ich würde sagen, für Roswell läuft die Geschichte ganz gut.
Weißt du was, Vera? Ich glaube, das ist die Erklärung für alles. Ja? Die logische Erklärung. Die ganze Geschichte mit der Fake-Pressemeldung ist nur Werbung für eine kleine Stadt in New Mexico, die mal ein bisschen berühmt werden wollte. Vera Pache über die Ereignisse in Roswell. Vielen Dank.
D-Radio Wissen 100.